Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2. Willkommen zu Kontext am Mittwoch mit Naturwissenschaft. Das Thema heute: Biologie in der Schwerelosigkeit. Ein Leben für die Forschung im All, der Schweizer Raumfahrtpionier Augusto Cogoli. Es begrüßt Sie am Mikrofon Thomas Häusler. Ein Schweizer als Pionier der Raumfahrt, dies mag erstaunen. Zwar macht die Schweiz bei der Europäischen Raumfahrtagentur ESA mit, wenn auch in bescheidenem Rahmen. Und dann haben wir den Astronauten Claude Nicollier, aber einen richtigen Pionier. Und doch, Augusto Cogoli kann man mit Fug und Recht als einen der Forschungspioniere der Schwerelosigkeit bezeichnen. 30 Jahre lang hat der Biologe von der ETH Zürich im All untersucht, wie das menschliche Immunsystem dort funktioniert. Selbst war er nie im Orbit, nur seine Experimente sind mit dem Space Shuttle oder Raketen in die Höhe gestiegen. Augusto Cogoli hat mir über sein Leben als Wissenschaftler erzählt, das wie kein zweites Einblick in die biologische Forschung im All gibt. Vermutlich hat niemand so viele Experimente im Orbit durchgeführt wie er.
Ich kann sie jetzt wirklich nicht zählen, aber ich glaube, es sind mehr als 20. Ein Dutzend auf die Raumfähre, zwei auf russische Satelliten und ich glaube etwa 10 auf sogenannte Höhenforschungsraketen, die etwa 10 Minuten Schwerelosigkeit liefern. Aber diese 10 Minuten sind sehr wichtig, weil viele biologische Ereignisse finden in wenigen Minuten statt. Aber ich glaube, es sind mehr als 20.
Sind Sie damit einer der Forscher, der am meisten Experimente im All durchgeführt hat?
Ja, ich habe mich noch nicht beworben für den Guinness Book of Records, aber vielleicht könnte ich doch das probieren. Ja, wir haben wahrscheinlich einen Rekord an geflogenen Experimenten.
Als Augusto Cogoli vor 30 Jahren zu seiner Bestimmung fand, lag der letzte Flug der legendären Mondrakete Apollo 4 Jahre zurück. Man schrieb das Jahr 1976. Diese erste Phase der Raumfahrt war geprägt vom Wettlauf der Amerikaner und der Sowjets zum Mond. Da ging es um möglichst starke Raketen, um Eroberung und auch um militärische Macht. Für Wissenschaft war in den frühen Raumfahrtprogrammen wenig Platz, erzählt Augusto Cogoli.
Es gab, würde ich sagen, ein paar primitive Experimente. Die Amerikaner hatten in den 60er Jahren sogenannte 2 Biosatelliten geflogen, mit alles Mögliche, mit Würmer, Fliegen und Zellen. Aber es ging immer etwas schief. Entweder musste zu früh landen oder ist verloren gegangen. Es gab die berühmte Flüge mit 2 Affen, aber das sind nicht biologische, sondern eher physiologische Experimente. Es gab nicht viel, aber es wurde schon etwas gemacht.
Dann kann man das richtig so sagen, dass es damals einfach noch eine Zeit war, wo das alles sehr neu war, man erst angefangen hat und einfach mal ein bisschen ausprobiert hat, was man denn so überhaupt untersuchen kann im All.
Richtig, wir haben von sogenannten Fishing-Experimente gesprochen. Das heißt, man wirft eine Angel in Wasser und man wartet, ob etwas kommt oder nicht kommt, ohne große Hypothesen. Also die Hypothese war: Ich bringe ein biologisches System im Weltraum, das sind neue Bedingungen, und schaue, was passiert.
Dann versorgten die Amerikaner ihre erfolgreichen Apollo-Raketen im Museum und entwickelten die wiederverwendbare Raumfähre, das Space Shuttle. In diesem Programm sollte die Wissenschaft eine große Rolle spielen, und auch die Europäer bastelten an einem Forschungsprogramm im All. Zu dieser Zeit studierte Augusto Cogoli an der ETH, wie sich die weißen Blutkörperchen des Immunsystems gegen eine Infektion wehren. Doch bald stolperte er unversehens mitten in ein Abenteuer, das sein Leben umkrempeln würde. Dazu ein weiterer Gesprächsausschnitt.
In meinem Leben hat der Zufall immer eine große Rolle gespielt. Und in diesem Fall auch. Es war im Kaffeeraum des Instituts für Biochemie der ETH ein Kuvert, adressiert am Institut, aber ohne spezielle Name oder Adresse, und aus Neugier habe ich das einmal aufgemacht. Es lag, glaube ich, 1 oder 2 Wochen dort auf dem Tisch, und das war die Ausschreibung der ESA für Experimentsvorschläge, also der European Space Agency. Ich hatte zuerst den Eindruck, aber auch die Ausschreibung war so formuliert, als ob es sehr einfach wäre. Also man nimmt einen Inkubator, also einen Brutkasten, den man für wenig Geld kaufen kann. man tut vielleicht die Stecker wechseln und dann bringt man das an Bord. So war off the shelf war die offizielle Bezeichnung. Also off the shelf heißt, man nimmt sie an dem Regal und man schickt sie im Weltraum. Und dann hat sich da alles andere festgestellt. Ich ging zuerst zu der Contraves, damals hieß es Contraves. Das war die Firma für mich, die in der Schweiz mit Weltraum zu tun hatte. Und dann sagten sie mir brutal, ja, Herr Kogoli, Sie müssen mindestens 1 Million Schweizer Franken bringen. Damals war 1 Million, wie auch heute, aber damals war 1 Million eine rechte Summe. Und ich war dann verzweifelt, muss ich sagen, weil wer gibt mir jetzt 1 Million für so einen Brutkasten, wo vielleicht 2, 3 Proben Platz haben. Und dann wurde das publik in der Presse und da haben sie mehrere Unternehmen gemeldet, also kleine Ingenieurbüros. Und schlussendlich bekam ich nach langem Hin und Her vom Schweizer Nationalfonds, ich glaube, etwa 150.000 Franken, um die Apparatur zu bauen. Und mit dem haben wir angefangen. Aber es gab noch sehr viele Probleme, weil eigentlich diese Ingenieurbüros waren nicht so vorbereitet, weltraumtaugliche Geräte zu bauen. Und am Ende haben wir das selber hier im Hause gebaut. Ich hatte das Glück, Alex Job als Mitarbeiter zu haben. Er war gleichzeitig Feinmechaniker. Und den zweiten Bildungsweg hat er Biologie studiert. So, er konnte die Probleme verstehen der Technologie, der Elektronik und auch der Biologie. Und er hat praktisch die Hardware gebaut.
Und was wollten Sie da genau untersuchen?
Nach 1975 kam ich zurück vom Weizmann-Institut in Israel und ich hatte dort gelernt, wie man in Reagenzglas eine Infektion simulieren kann. Also man kann weiße Blutkörperchen aus dem Blut eines Tieres, einer Maus oder einem Menschen isolieren. Man kann eine Substanz zugeben, die wie ein Virus oder ein Bakterium sich verhält und regt diese Zellen an zu reagieren. Und man kann das ganze Prozess der Immunreaktion in Reagenzglas verfolgen. Und so, ich hatte die Idee spontan, ja, das wäre doch interessant, das ist einfach zu durchführen. Ich habe gesagt, das könnte man doch im Weltraum machen. Als reine Neugier, was passiert mit normalen Zellen, die sich durch Jahrmillionen bei normalen Gravitationsbedingungen entwickelt haben, was passiert, wenn man sie in der Schwerelosigkeit tut. Und dann habe ich in der Literatur geschaut, bin in der Bibliothek und dann habe ich gesehen, dass die Astronauten eine Abschwächung des Immunsystems zeigten. Dann sagte ich, doch, etwas liegt da dahinter, versuchen wir das einmal im Weltraum.
Können Sie mir schildern, wie das zuging von der Zeit, als Sie die Idee hatten, bis dann Ihr erstes Experiment ins All ging? Und als Sie dann ins All ging, wo waren Sie beim Start? Wie waren Sie nervös?
Also wir hatten schon Schwierigkeiten bei dem Bau der Hardware. Ich habe gesagt, diese Ingenieurbüro waren eigentlich nicht so kompetent. Ein spezieller Ingenieur hatte praktisch das ganze Geld verbraucht und wir hatten nichts in der Hand. Da hat uns damals die ESA sehr geholfen und eben Herr Job, da haben wir das in Haus gebaut. Dann gingen wir zu Contraves für die Tests. Ich erinnere mich, es gibt einen sehr strengen Vibrationstest. Und diese kleine Apparatur in einem Riesenzimmer wurde vibriert, extrem vibriert. Ich hatte Angst, es fällt alles auseinander, aber sie hat den Test bestanden. Und dann hatten wir wenigstens die Apparatur bereit für den Flug. Wir mussten noch viele andere Tests machen, aber das war das Wichtigste. Ja, und dann gab es dauernd Verzögerung mit der Entwicklung der Raumfähre. Aber schlussendlich kam die Zeit für die wir mit Koffern und Sack und Pack nach Florida flogen. Wir hatten eine Wohnung gemietet in Cocoa Beach und wir konnten nach Kennedy Space Center. Wir hatten ein Mietauto, wir hatten dort gute Labor, gute Einrichtungen. Es waren etwa 40 Kilometer Fahrt zwischen Labor, das war etwa 10 Kilometer von der Startrampe. Und wir mussten auch dort Tag und Nacht arbeiten. Und am Tag vor dem Flug, Herr Job gab sein Blut, wir haben sein Blut entnommen, zwar in der Wohnung, weil auf Kennedy Space Center war das nicht erlaubt, auch aus Sicherheitsgründen. Wir gingen zum Start, also die Nacht vor dem Start, das war sehr dramatisch, weil wir mussten liefern. 5 Stunden vor dem Start haben wir unsere Apparatur geliefert und in eine riesige Autokolonne, das war 3 Uhr morgen, mit den Autokolonnen fuhren wir, begleitet von Fahrzeugen mit Blinklicht und so weiter, von unserem Labor zum sogenannten ONC-Building. wo die Astronauten noch schliefen, und dort haben wir die Apparatur einfach übergeben. Dann wurde sie installiert an Bord der Raumfähr. Und wenige Stunden später durften wir auf eine VIP-Tribüne den Start schauen. Und das war natürlich sehr emotional, weil man ist nie sicher, bis es startet. Man weiß nicht, geht oder geht es nicht. Ich fuhr mit dem Auto, nachdem alles fast fertig war, zu unserer Wohnung, und ich hörte am Radio: The first experiment has been activated, the Swiss lymphocyte experiment in the $1 billion Space Lab, European Building, und so weiter. Also ich hörte, dass Radio über mein Experiment sprach.
Und was hat das Experiment dann ergeben, das Sie danach zu Hause ausgewertet haben?
Ja, es war kurz vor Weihnachten, also 1983. Die Proben wurden von unserer Laborantin Pia Fuchs damals verarbeitet. Und es gab eine Maschine, die die Zahlen herausspuckte. Also wir standen da vor der Maschine und es war fast unglaublich, was da herauskam. Es war eine Riesenüberraschung. Es zeigte sich, dass die Lymphozyten, also die weißen Blutkörperchen, nicht reagiert haben. Es zeigte sich, dass etwas ganz Unerwartetes passiert ist. Und das sind wirklich eine der wenigen Augenblicke, wo ein Forscher realisiert, dass da etwas Interessantes entdeckt worden ist. Und tatsächlich konnten wir diese Daten dann in zahlreiche weitere Missionen bestätigen, mit noch besseren Protokollen, mit noch moderneren Methoden.
Zwischen dem verhängnisvollen Moment, als Augusto Cogoli dieses Kuvert der ESA vom Tisch nahm, und dem ersten Experiment im All lagen geschlagene 7 Jahre. 7 Jahre, in denen Augusto Cogoli genügend gewarnt wurde vor den Schwierigkeiten seiner neuen Disziplin. Da waren einmal die endlosen Verzögerungen, bis das hochkomplexe Space Shuttle endlich flugbereit war und ins All abheben konnte. Und dann gab es auch noch die Skeptiker und Neider am Boden.
Wir waren down in Clinch. Bei meinem ersten Gesuch für eine Unterstützung für unser erstes Experiment bekam ich von den sogenannten Experten, die unsere Kredite hätten bewilligen sollen, die Antwort, sie können ihre Experimente in eine billige Zentrifuge auf der Erde machen. Ich antwortete vielleicht ganz frech, sie sollen mir sagen, wie ich Schwerelosigkeit in eine billige Zentrifuge erzeugen kann. Und so weiter. Also es war dauernd ein Clinch. Und dann kam der Neid, weil damals waren wir in den Medien, waren wir erster Schweizer Experiment im Weltraum, ich erinnere mich noch diese Titel. Eine Zeitung schrieb: Professor, ich war damals noch ein junger Postdoc, Professor Cogoli wird die Erde verlassen für einige Zeit, um Experimente im Weltraum, und so weiter und so fort. Das hat gewisse Professoren sehr, sehr gestört, sehr gestört. Und das hat mir das Leben sehr, sehr schwer gemacht an der ETH. Gott sei Dank traf ich immer jemand in der ETH, im System, der mir enorm geholfen hat. Wie zum Beispiel damals der Präsident vom Schulrat, das war Maurice Cosandet, und später andere, die haben immer verstanden, dass das wichtig ist und haben mich geholfen. Aber es gab Momente, die ich dachte, ich muss jetzt weggehen und so weiter. Aber ich muss sagen, diese Forschung, die ich gemacht habe, hätte nicht an einem anderen Ort machen können. Das muss auch gesagt werden. Das hätte ich wahrscheinlich an einem anderen Ort noch mehr Schwierigkeiten gehabt. Es war wirklich eine Pionierarbeit. Ich musste gegen viele Vorurteile kämpfen.
Nach wie vor sind viele Wissenschaftler skeptisch gegenüber der Forschung in der Schwerelosigkeit. Sie sagen, die gewonnenen Erkenntnisse seien viel zu mager, entweder unspektakulär und ohne Nutzen oder höchstens als Selbstzweck für die bemannte Raumfahrt. Auf die Frage, warum man denn wissen müsse, wie das Immunsystem des Erdlings Mensch außerhalb der Erde unter Schwerelosigkeit funktioniert, sagt Augusto Cogoli:
Die Tatsache, dass die weißen Blutkörperchen, insbesondere die sogenannte T-Lymphozyten, schlecht oder überhaupt nicht reagieren in der Schwerelosigkeit, ist ein wissenschaftlich sehr interessantes Problem. Und das Studium des Problems und das Verstehen, warum das so ist, erlaubt uns viel besser zu verstehen, wie die Lymphozyten funktionieren. Und das ist wirklich ein Problem der Immunforschung. Aber ich betrachte das eher als Grundlagenforschung. Und da gibt es stereotype Antwort. Die Nützlichkeit der Grundlagenforschung kann man nicht abschätzen. Das kommt später heraus, was das bedeutet. Das ist eine stereotype Antwort, aber es ist die Antwort, die ich jetzt geben kann. Wir haben in Zusammenarbeit mit vielen anderen Laboren einiges entdeckt und einiges klargestellt, das uns erlaubt, viel besser zu verstehen, wie ein T-Lymphozyt funktioniert. Und die Tatsache, dass diese Arbeiten in sehr wichtige Zeitschriften aufgenommen worden sind, zeigt, dass das Interesse sehr groß ist.
Trotzdem, die Vorbehalte bleiben. Manche wissenschaftlichen Fachgesellschaften lehnen gar die internationale Raumstation ISS ab, die gerade im All zusammengebaut wird und die als wichtige Plattform für die Forschung konzipiert ist. Der Grund? Ihr Preis ist atemberaubend. Er beläuft sich auf etwa 100 Milliarden Dollar. Viel zu viel für das, was herauskommt, finden die Kritiker. Für Augusto Cogoli ist dies besonders ärgerlich, denn er findet die Raumstation ISS zwar nicht a priori schlecht, aber das umstrittene Prestigeprojekt bringt seiner Forschung paradoxerweise viele Nachteile. Zum Beispiel verschlingt der Bau der ISS so viel Geld, dass für andere Aufgaben der US-Raumfahrtagentur NASA kaum etwas übrig bleibt.
Die NASA hat das ganze Biologieprogramm praktisch gestoppt. Vielleicht ist dabei nicht etwas Nobelpreiswürdig herausgekommen, aber ich muss sagen, die Gelegenheit, da ein Experiment zu fliegen, ist so klein. Wenn wir die Experimentierzeit im Weltraum zusammenzählen, da kommt verglichen mit einer Aktivität in irdischen Laboren fast null heraus. Auf der Raumstation ISS hat man gehofft, es wird besser, aber ich bin ein wenig skeptisch über das. Mit dieser ISS, das an und für sich eine gute Sache ist, ist eine globale Entwicklung, fast die ganze Welt ist beteiligt. Aber für einen Wissenschaftler dort ein Experiment durchzuführen, ist wirklich ein Gräuel geworden. Die Sicherheitsbestimmungen, besonders nach den Katastrophen von Challenger und Columbia, sind enorm gewachsen. Also auch wenn Sie einen kleinen Container mit wenigen Milliliter an Bord bringen, müssen Sie Bedingungen erfüllen, die hysterisch sind und unsere Arbeit enorm erschweren. Also wir schuld gewesen wären an all diesen Katastrophen. Und ich glaube, heute die ESA selbst, die unsere Geräte akzeptieren muss, weiß nicht, wie die Bedingungen sind. Wir bekommen auch jetzt dauernd für das nächste Experiment immer neue Bedingungen zu erfüllen. Die Apparatur ist fast gebaut oder fertig konzipiert und da heißt plötzlich, nein, es kommt in einen anderen Container, da müssen Sie wieder alles Neues planen. Das kostet sehr viel Geld und Nerven und ich bin wirklich skeptisch, dass das zu etwas Gutes bringt und da muss etwas passieren. Wir haben einen sehr guten Kontakt mit unseren Delegierten, also das Swiss Space Office, das sind im Prinzip unsere Advokaten bei der ESA. Aber wir können nicht immer diese Leute irgendwie aufstacheln, dass sie zu ESA gehen und sagen, so geht es nicht weiter. Aber ich weiß auch von deutschen Kollegen, die sind fast am Verzweifeln.
Und wie kommt es, dass sich das so entwickelt hat?
Wie in jeder Administration hat sich das System aufgeblasen. Es gibt sehr viele Leute, die glauben, das Sagen zu haben und zum Teil, würde ich sagen, unkompetente Leute. Ich will jetzt nicht zu viel reinhacken, aber vielleicht, wenn man mehr Führung hätte, wie früher war, dass einer das Sagen hat und kompetent ist, wäre viel besser. Heute ist nicht der Fall.
Ja, die alten Zeiten, die Ära der Pioniere war tatsächlich besser, sagt Augusto Cogoli. Heutzutage bekommen die Wissenschaftler die Astronauten, die ja schließlich ihre Experimente im All durchführen müssen, kaum je zu Gesicht. Früher war auch das ganz anders.
Am schönsten war der menschliche Kontakt und die Motivation. Und früher konnten wir für jede Mission, zum Teil kamen sie hier zu uns nach Zürich, trainieren, einführen in unsere Experimente und motivieren und ihnen sagen, warum, dass wir machen und wie wichtig ist das. Und da wusste der Astronaut an Bord, für wem er arbeitet und was er zu tun hatte. Obwohl in der Biologie die Operationen sehr langweilig sind. Ich meine, es geht um Pipettieren, Flüssigkeiten. Also es gibt nichts Spektakuläres. Spektakulär sind die Daten dann. Aber sie wussten, um was es geht. Und das war sehr schön, mit denen zu tun. Mit Claude Nicollier, damals am Anfang, waren wir gute Kollegen. Ich war bei ihm zu Hause in Houston. Also ich konnte bei ihm übernachten. Er war noch nicht der Held, der heute ist. Und mit ihm fliegen und selber da auf sein kleines Privatflugzeug Manöver durchzuführen, also es war ganz toll.
Besonders gern erinnert sich Augusto Cogoli auch an die Zusammenarbeit mit den Sowjets. Sie gingen die Probleme hemdsärmlich, aber kompetent und pragmatisch an. Ihre Raketen starteten stets pünktlich. ganz anders als heute das Space Shuttle der USA, wo die NASA so sehr auf perfekte Bedingungen beim Wetter und sonst wo achtet, dass Augusto Cocoli bei jedem Start davon ausgeht, dass die Raumfähre erstmal am Boden bleibt. So wie es auch jetzt wieder beim Raumlabor Columbus der Fall ist. Dieses hätte bereits im Dezember an Bord des Shuttles Atlantis zur internationalen Raumstation gebracht werden sollen. Technische Schwierigkeiten verhinderten dies. Vor den beiden Shuttle-Unglücken in den Jahren 1986 und 2002, die Augusto Cocoli bereits erwähnt hat, seien auch die Amerikaner wesentlich lockerer gewesen. Da wagte man im Kennedy Space Center Dinge, die nur noch Erinnerung sind.
Ja, viele lustige Erinnerungen, die vielleicht riskant sind zu erzählen, aber eine muss ich erzählen, war unser erstes Experiment. Und wir waren im Kennedy Space Center, alles war sehr einfach und unbürokratisch. Und damals hatten wir noch von Souvenir geträumt und dann sagte Alex Job, wir haben so einen kleinen Geheimraum in unserem Inkubator, wo man sonst Batterien hält und dieses Mal brauchen wir keine Batterien. Gehen wir in den Souvenirshop und kaufen wir zwei Gedenkmünzen mit dem Shuttle. Und die haben wir in diese kleine Kammer hineingeschmuggelt und dann nach der Landung als Souvenir behalten. Ich hatte wirklich fast einen Kollaps, wo ein Ingenieur, ein sehr lieber Freund der NASA, uns fragte, habt ihr aber nicht etwas Dummes gemacht mit diesem Inkubator? Er hat sicher nichts geahnt, ich weiß nicht was. Aber das war wirklich verantwortungslos. Wenn die NASA das entdeckt hätte, unsere Raumfahrtkarriere wäre zu Ende gegangen.
Die heutigen Zustände, die Bürokratie, die langen Wartezeiten auf die nächste Startgelegenheit, die Skepsis der restlichen Wissenschaftswelt, die hält Augusto Cocoli nur aus dank seiner Faszination für die Raumfahrt, die ihn schon lange fest in ihrem Bann hält.
Die Raumfahrt hat mich immer fasziniert. Ich hatte noch als Schüler von unserer Wohnung in Como damals den Sputnik gesehen und sonst die ganze Entwicklung der Raumfahrt verfolgt. Diese berühmte Nacht in 1969, wenn Armstrong und die anderen auf dem Mond gelandet sind. Ich war immer von dem fasziniert. Ich schaue mir immer die Raumstation, wenn sie über unsere Köpfe fliegt. Letztes Jahr war mein Geburtstag, ein schöner Julitag. Um 10 Uhr abends wusste ich, dass die Station kommt. Und wir hatten 10, 15 Gäste. Und er sagte, ich hatte den NASA gebeten, heute Abend zu meiner Ehre die Station über Zürich fliegen zu lassen. Dann gingen wir raus und die Raumstation kam. Und alle waren begeistert, da dieses Ding zu sehen. Das ist wirklich schön. Und wenn man mit den Gucker schaut, kann man schon mehr als ein rundes, heller Punkt identifizieren. Man sieht schon eine gewisse Struktur. Und die Idee, das Denken, dass oben Menschen sind, das ist natürlich für mich sehr motivierend.
Gerne wäre Augusto Cocoli auch einmal selbst dort oben gewesen. Und das hätte sogar fast geklappt.
Also ich hatte nie diese Karriere als Weltraumbiolog begonnen mit der Idee, Astronaut zu werden. Aber in 1984 sagte mir der Chef der bemannten Raumfahrt, der ESA, ja, Augusto, vielleicht solltest du auch einmal auf einen Flug gehen. Und ich habe mich beworben. Und ich ging zu NASA, ich wurde auf Herz und Nieren geprüft. Ich war auch bei der ESA in Köln, am Institut für Flugmedizin, auf Herz und Nieren geprüft. Das war tagelang von Tests als flugtauglich erklärt. Und ich war für die endgültige Selektion für den Flug auf eine dieser Missionen in Washington bei der NASA eine Woche vor dem Challenger-Unglück. Und bis damals waren 8 Astronauten an Bord. Und seitdem sind nur 7 Astronauten an Bord. Und ich schätze, dass ich damals meinen Platz auf der Raumfähre verloren habe. Aber John Glenn ist mit 77 geflogen.
Wie viele Jahre haben Sie da noch Zeit?
Mehr als 10.
Die Chancen sind gering, dass es Augusto Cocoli dem ehemaligen Astronauten John Glenn gleichtun kann. Wohl nur, weil der US-Senator war, durfte er mit seinen 77 Jahren noch einmal mit dem Shuttle fliegen. Augusto Cocoli macht trotzdem weiter mit der Wissenschaft in der Schwerelosigkeit, auch wenn ihn die ETH vor kurzem pensioniert hat. Er hat eine kleine Firma gegründet, die Firmen berät und selber Experimente durchführt. Was ihn antreibt, ist die Vision vom Menschen, der immer wieder aufbrechen muss ins nächste Abenteuer. Und heutzutage heißt dieses Abenteuer eben Eroberung des Weltalls.
Es geht nicht nur um ein Lymphozyt oder eine Metalllegierung oder eine spezielle Linse, die man herstellt. Die Vision ist, dass der Mensch seine Grenzen immer versucht hat zu überschreiten. Die Mondlandung war ein Riesenereignis, nicht nur technologisch oder wissenschaftlich, sondern auch humanistisch, also eine Errungenschaft der Menschheit. Und die Raumstation ist jetzt ein Schritt Richtung Flug zum Mars. Und ich bin überzeugt, dass der Mensch später einmal auch unser Sonnensystem verlassen wird. Wohin, weiß ich noch nicht. Aber man denkt heute, dass man Raumschiffe bauen kann, die mit ein Drittel der Lichtgeschwindigkeit fliegen können, also mit 100.000 Kilometer pro Sekunde. Und unsere Studien der Lymphozyten, einerseits ein Beitrag zur Grundlageforschung und verstehen, wie das Immunsystem besser funktioniert, aber andererseits ein Beitrag zur Gesundheit der Menschen, die später einmal Jahre oder über Generationen im Weltraum fliegen werden.
Der US-Präsident George W. Bush hat die Reise zum Mars als Ziel bereits vorgegeben. Bisher ist das zwar bloß heiße Luft, sagt Augusto Cugoli, denn die technischen Hürden für den Flug zu unserem Nachbarn im Sonnensystem sind enorm. Das zeigt schon die Reisezeit, die etwa ein Jahr dauern wird. Ein Jahr in einer engen Kapsel bombardiert von der kosmischen Strahlung. Aber Augusto Cugoli ist sich sicher, dass die Vision zur Realität werden wird. Denn das Wettrennen im Weltall habe wieder begonnen. Dank China. Gerade hat das Land seine erste unbemannte Sonde zum Mond geschickt. 2020 sollen Chinesen in einer eigenen Raumstation im Orbit kreisen. Noch gibt es dafür allerdings viel zu tun. Und weil Augusto Cugoli jetzt ja pensioniert ist und von der Raumfahrt die Finger nicht lassen kann, arbeitet er bereits als Berater für die Chinesen. Denn dort liegt die Zukunft der Raumfahrt, ist Augusto Cugoli überzeugt. Und er ist dabei.
Ich war immer am neuen Ort. Ich war der Erste mit biologischen Experimenten auf dem Shuttle. Wir waren unter den Ersten, die Höhenforschungsraketen benutzt haben. Und der Erste, die mit den Russen gearbeitet hat, obwohl mir eine Fische eingebracht habe damals in die Fische-Affäre. Und jetzt versuchen wir mit den Chinesen etwas zu tun.
Ein Leben für die biologische Forschung im Weltraum. Der Schweizer Raumfahrtpionier Augusto Cugoli. Es war eine Sendung von Thomas Häusler.